Aktuell ist es erlaubt für die Unternehmen, diese 518c zu nutzen. Das heißt, die Unternehmen schauen natürlich auch, wie können wir die Cannabisblüten große Batches schnellstmöglich in den Markt bringen.
Willkommen beim VCA Hanfgespräch, dem Podcast zur medizinischen Wirkung von Cannabis. Dr. Christiane Neubauer trifft Patientinnen und Patienten, die ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Ehrlich, nah und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Ich spreche heute wieder mit Alexander Daske, der schon öfter mein Gast beim VCA-Hanfgespräch war. Wir haben schon viele Themen miteinander diskutiert. Heute sprechen wir über mein persönliches Herzensthema, nämlich die mikrobiologische Qualität von Cannabisblüten. Wir steigen hier sehr tief fachlich in das Thema ein und deshalb ist diese Folge nicht für jede Zuhörerin oder Zuhörer geeignet. Man sollte für diese Folge gute Vorkenntnisse zum Thema Cannabis als Medizin aus der Apotheke haben. Und deshalb möchten wir hauptsächlich Apothekerinnen und Apotheker ansprechen. Alex steckt hier sehr tief drin im Thema, genauso wie ich. Deshalb freue ich mich umso mehr, mit ihm darüber zu sprechen. Wem die Folge zu fachspezifisch ist, gerne in eine der vielen anderen Folgen reinhören, die schon online sind. Aber warum das Thema mikrobiologische Qualität? Warum ist das so wichtig? Nun, wir haben seit April letzten Jahres eine rasante Zunahme von Privatverschreibungen, die von Telemedizinern ausgestellt werden. Die meisten von ihnen verschreiben ausschließlich Blüten zur Inhalation. Da die Patienten dieser Telemediziner fast nur Selbstzahler sind, geht es um den Preis. Der Preisdruck, der in der Branche herrscht, führt zu immer schlechteren Qualitäten der Blüten, insbesondere in der mikrobiologischen Reinheit. Das ist fatal, denn die Patienten inhalieren die Blüten und so gelangen zum Beispiel Schimmelpilzsporen oder Pilzgifte, sogenannte Mykotoxine, direkt in die Lunge. In diesem Gespräch möchten wir also für etwas Aufklärung sorgen. Kurz zu Alexander Daske, für alle, die ihn noch nicht kennen. Er ist Apotheker und hat viele Jahre in einer Apotheke in Mannheim den Bereich Cannabis aufgebaut und geleitet. Zusätzlich ist er für zahlreiche Firmen als Referent tätig und berät diese auch. Er kennt sich extrem gut aus in der Branche rund um Medizinalcannabis. Deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Hallo Alex, schön, dass du mein Gast bist, mal wieder beim VCA-Hanfgespräch. Wir haben ja jetzt ja schon so viele Folgen miteinander gemacht, aber immer zu unterschiedlichen Themen, immer sehr spannende Themen, wie ich finde. Wir haben die Folge 16 gemacht, die Folge 19, die Folge 31, jetzt die letzte Folge war die Folge 65. In der Folge haben wir uns über innovative Arzneiformen unterhalten. Wer die Folgen also noch nicht gehört hat, bitte unbedingt mal reinhören. Die sind sehr spannend, sehr informativ. Das sind tolle Gespräche mit Alex, wie immer. Aber heute haben wir nochmal ein ganz besonderes Thema, nämlich die mikrobielle Qualität von Blüten, Alex. Und das freut mich besonders, dass wir uns darüber unterhalten, weil das ist auch ein Herzensthema von mir, weil das ein sehr wichtiges Thema ist.
Ja, hallo Christiane, schön, dass ich hier sein kann wieder und sehr spannendes Thema auf jeden Fall und viele aktuell im Markt auch und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute darüber sprechen auch.
Auf alle Fälle, gibt es denn oder hast du festgestellt, dass es vermehrt Probleme gibt mit der mikrobiellen Qualität von Blüten in der Apotheke? Ne, du bist ja mittendrin im Geschäft sozusagen, du siehst die Blüten, du weißt, was da los ist. Wie sieht's denn da so aus mit der Qualität?
Also was man auf jeden Fall sagen muss, wir haben durch die nicht ganz klar definierten Spezifikationen der Zertifikate aktuell, was auch der Monographie entsprechend ist, ja sehr, sehr komplex dargestellt ist immer noch leider, haben wir immer wieder Schwierigkeiten, ja, mit mikrobiellen Qualitätsstandards. In der Apotheke ist es teilweise sehr schwierig zu identifizieren. Warum? Weil wir eine sorgfältige Eingangskontrolle der Qualität durchführen müssen, um überhaupt auf mikrobielle Qualitätsprobleme zu stoßen. Ja, und es ist ja auch so, nicht alle mikrobiellen Probleme sind über den Geruch identifizierbar oder sind auch über gewisse optische Merkmale, makroskopische Merkmale identifizierbar. Und häufig muss dann auch tatsächlich das Mikroskop her, damit man wirklich durch eine ausgiebige mikroskopische Kontrolle gewisse mikrobielle Probleme identifizieren kann. Und eins muss man natürlich sagen, wenn es dann in Richtung Aflatoxine geht und auch Mykotoxine, diese können wir halt überhaupt nicht identifizieren, ja, in der Apotheke. Und das macht es natürlich sehr komplex. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Blüten, auch wenn sie in die Apotheke kommen, schon sehr niedrige Grenzkonzentrationen aufweisen sollten, damit einfach keine Gefahr besteht, dass bei Lagerung, bei unsachgemäßer Lagerung in der Apotheke, was bei diesem großen Blütenmarkt auch vorkommen kann, ja, dass die Temperatur, die Luftfeuchtigkeitsstandards nicht eingehalten werden, dass da auch dann ein mikrobielles Problem resultieren kann. Und das, wie gesagt, haben wir sehr, sehr häufig gesehen. Ja, ich habe es meistens über eine mikroskopische Kontrolle herausfiltern können. Also wenn es zum Beispiel sich um Mehltau oder gewisse Myzele gehandelt hat, man weiß ja nie genau, was es für ein mikrobielles Problem ist, ob es ein Mehltau ist, ob es ein Grauschimmel ist oder ob es ein Köpfchenschimmel ist. Das sind immer gewisse unterschiedliche Myzelstrukturen, die da auftreten können. Und die man dann auch unterschiedlich identifizieren kann. Also manchmal sind sie puderartig oder manchmal zuckerwattenartig über den Blüten, über den Trichomköpfen. Und es ist sehr, sehr schwierig, das manchmal auch zu differenzieren. Was sind Trichome? Was sind glanduläre, nicht glanduläre Trichome? Und was ist wirklich ein Myzel? Ja, und deswegen ist es eine ganz, ganz große Voraussetzung, dass wir hier einfach mehr Klarheit auch in Zukunft benötigen.
Nun muss ja der Schimmel nicht unbedingt immer außen auf der Blüte erkennbar sein. Es kann ja auch der Fall sein, dass es innerhalb der Blüte ist. Wir haben ja oft sehr kompakte Blütenstände, wo wir auch vielleicht einen höheren Wassergehalt haben in der Blüte, die wiederum zu einem Schimmelwachstum beitragen könnte. Wie würdest du das identifizieren? Ein Schimmelnest, was sich vielleicht innerhalb der Blüte befindet?
Also es ist immer so, dass das tatsächlich auch häufig nicht über eine makroskopische Prüfung erfolgt, sondern auch mikroskopisch. Und ich bin zum Beispiel bei der Eingangskontrolle immer so vorgegangen und mache das auch weiterhin, dass wir die Blüten aufbrechen. Das heißt, wir betrachten natürlich die Außenseite der Blüten, aber auch innen. Und eine gewisse Stichprobenkontrolle muss dann natürlich auch im Inneren erfolgen. Du sagst es richtig, wir haben sehr kompakte Strukturen. Die sind sehr häufig auch so gezüchtet, ja, in der Kultivierung, dass sie halt sehr kompakt werden, indem die Pflanze halt sehr gestresst wird. Dadurch haben wir keinerlei Poren, ja, die die Feuchtigkeit entweichen lassen, und die Feuchtigkeit sammelt sich im Inneren des Kerns an, und dadurch entsteht natürlich ein mikrobielles Problem oder kann resultieren. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, die Blüte auch aufzubrechen, innen drin zu mikroskopieren und auch makroskopisch zu betrachten, je nachdem, in welchem Stadium sich auch das mikrobielle Problem befindet. Und genau so ist eigentlich der übliche Vorgang, was in der Apotheke möglich ist. Was wir ebenfalls natürlich hier auch sagen müssen, ist, dass wir in gewissen Formen auch eine Art sekundäres Mikrobiom fördern können, indem wir zum Beispiel gewisse Behandlungsmethoden anwenden bei Cannabisblüten, sei es zum Beispiel eine Wasserdampfsterilisation, weil dadurch natürlich auch nochmal extra sich Feuchtigkeit in den Blüten ansammeln kann und dadurch natürlich ein sekundäres Mikrobiom entstehen kann. Und auch gerade im Inneren bei festen Blüten kann das dann auch schnell zu einem großen Problem, ja, was Qualität und Sicherheit auch angeht, führen. Mhm. Und deswegen, das ist so der Punkt, auch was man sagen kann, welches Mikroskop verwendet man dafür am besten. Ich habe natürlich unterschiedliche Mikroskope zur Auswahl gehabt. Wir haben auf zellulärer Ebene untersucht, wir haben auf trichomaler Ebene untersucht. Man muss sagen, wenn du auf zellulärer Ebene eine mikroskopische Überprüfung machst, nach Methode B, der DAB-Monographie, dann hast du natürlich die mikrobiellen Probleme sehr, sehr schwierig in der Identifizierung, weil die sammeln sich natürlich häufig oben an den Trichomen auch an oder im Inneren der Blüte. Und deswegen ist ein trichomales Mikroskop dafür am sinnvollsten geeignet, damit die Untersuchung zu machen, weil hierdurch können wir Trichome identifizieren und zusätzlich auch die Differenzierung zwischen einem mikrobiellen Problem und einem Trichom, ja, oder einer bestimmten Trichomart ausführen.
Was für eine Auflösung müsste denn so ein Mikroskop haben, womit ich das identifizieren kann?
200-fach, ja.
Okay, das würde ausreichen. Gut.
Ja, es gibt natürlich auch fortgeschrittenere Stadien von mikrobiellem Verfall. Wenn es soweit ist, dann ist es natürlich wirklich grenzwertig, die wir auch schon makroskopisch erkennen können. Wenn ein zuckerwartiger Überzug makroskopisch schon zu erkennen ist, dann ist es natürlich wirklich ein fortgeschritteneres Stadium. Warum? Weil wir natürlich auch Sporen haben, die sich dann verteilen, die sich dann über die gesamte Charge auch ziehen, die Apotheke in dem Bulk-Batch oder natürlich auch in mehreren Bulkbeuteln dann vorliegen hat. Deswegen makroskopische, mikroskopische Kontrolle ist das A und O in der Apotheke, was mikrobielle Qualität angeht. und auch was den Hinweis gibt, okay, haben wir ein Problem, ja oder nein. Was aber die Grundvoraussetzung ist, ist natürlich erstmal die erste Prüfung des Apothekers, was die Zertifizierung angeht, also das Analysenzertifikat. Denn wie gesagt, Aflatoxine, Oschratoxine, Mykotoxine, die sind nicht über das Auge identifizierbar. In Mikrogramm pro Kilogramm werden die ja gemessen im Zertifikat. Super komplex auch. Und deswegen müssen wir hier darauf achten, dass wir natürlich, was die gesamte mikrobielle Grenzwertkontrolle angeht, schon niedriges Niveau haben. Ja, und da ist das A und O eigentlich, bevor wir dann die Qualitätsprüfung in der Apotheke durchführen.
Du hast ja vorhin über die Wasserdampfsterilisation gesprochen. Ja. Es gibt ja noch andere Dekontaminationsverfahren, die nicht verifiziert sind, nicht zertifiziert sind, also eigentlich gar nicht angewendet werden dürften, sondern nur das Problem maskieren. Ja. Und damit man einfach bessere Werte in den Zertifikaten enthält. Wie kannst du das erkennen in der Apotheke? Wie sieht das aus? Könntest du da sowas identifizieren, ob da irgendwie so ein Verfahren angewendet wurde, was eigentlich nicht hätte angewendet werden dürfen?
Also es gibt, wie du richtig sagst, es gibt unterschiedliche Verfahren. Also wir haben Wasserdampfsterilisation, wir haben Hitze-Sterilisation, wir haben Ozonbehandlung, Stickstoffbehandlung, das sind alles Cold-Plasma-Verfahren, die angewendet werden. Das sind unterschiedliche, nicht validierte Verfahren, ja, die man da anwenden kann für eine Maskierung der Grenzwerte auch. Was man identifizieren kann, ist natürlich, wir sehen immer häufiger, wenn man Erfahrung hat, wie eine Blütenstruktur auszusehen hat, dann kann man sehr, sehr häufig sagen, bei einer Ozonbehandlung sind die Blütenstrukturen sehr spröde. Ja, also das heißt, es ist nicht unbedingt trocken. Es ist eine Differenzierung zwischen trocken und spröde. Sprödigkeit heißt, die Trichomköpfe sind brüchig auf der Oberfläche. Das heißt, wenn man die Blüte anlangt, dann sind die Strukturen, die fallen einfach ab wie Pulver. Ja, also das heißt, wir haben eine Sprödigkeit in der Blüte. Und damit kann man sehr, sehr effektiv zum Beispiel Stickstoff oder auch ozonbehandelte Blüten identifizieren. Was man ebenfalls sagen kann, was Aroma und Terpenintensität angeht, Blüten zum Beispiel, die über Hitzesterilisation behandelt werden, trocknen viel, viel schneller aus. Zusätzlich verlieren sie sehr, sehr viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Dadurch unterliegt natürlich die Blüte einem sehr, sehr großen Verlust an Aromastoffen auch, was man sehr eindeutig auch wahrnehmen kann. Ja. Was mikrobielle Grenzwerte angeht, ist es natürlich schwierig zu differenzieren, ja, welches Verfahren genau angewendet wird. Wie gesagt, durch eine Wasserdampfbehandlung riskieren wir ein sekundäres Mikrobiom. Durch eine Chinonbehandlung, durch eine Ozonbehandlung resultieren häufig oxidative Abbauverbindungen, also Chinonstrukturen. Das sind oxidative Umlagerungsprodukte von gewissen Inhaltsstoffen, die dann auch unter Umständen kanzerogene Eigenschaften auflösen können, zumindest halt nicht gesundheitsfördernd sind, muss man sagen. Ja. Das sind halt alternative Sterilisationsverfahren, die angewendet werden, aber die natürlich immer ein gewisses Qualitätsproblem dann auch mit sich bringen im Endprodukt. Deswegen, ich sage immer wieder, die bestmöglichste Behandlung ist keine Behandlung. Ja, also das heißt wirklich über die Anbaukultur, über den Kultivierungsprozess, über gute Durchlüftung, über Unterdruckarbeit, das heißt über eine gute CO2-Sättigung, so arbeiten können, dass wir wirklich einen mikrobiellen Grenzwert schaffen, der so niedrig ist, dass wir auch durch unsachgemäße Lagerung einfach ein sehr niedriges Risiko für ein mikrobielles Problem bekommen im Zuge des Haltbarkeitszeitraums. Und das ist einfach das A und O. Was man auch sagen kann, vielleicht ein ganz wichtiges Identifizierungsmerkmal ist, wenn wir zum Beispiel verschiedene Analysenzertifikate vergleichen über verschiedene Batches hinweg, kann es halt sehr häufig sein, dass wir sehr schwankende mikrobielle Konzentrationen haben. Und es ist halt sehr unüblich, wenn wir im einen Zertifikat einen sehr hohen Grenzwert sehen und im anderen Zertifikat einen sehr niedrigen Grenzwert in der gleichen Spezifikation. Das deutet natürlich darauf hin, wie funktioniert sowas? Ist der Kultivierungsprozess wirklich so verändert worden, so schnell, ja, umvalidiert worden auch? Oder liegt es am Phänotyp? Das ist aber eher unwahrscheinlicher als halt der Punkt, okay, wir hatten beim ersten Batch ein mikrobielles Grenzwertproblem. Wir tun im zweiten Batch eine alternative Sterilisationsmethode wählen, um einfach eine Sicherheit zu haben, dass der Batch auch released wird, also freigegeben wird. Und das ist einfach so ein Punkt, wo man sagen muss, das ist eigentlich sehr häufig ein Identifizierungsmerkmal, was eindeutiger ist.
Absolut, da gebe ich dir absolut recht, dass da sehr schön daraus erkennen kann. Allerdings, um sowas aus den Zertifikaten erkennen zu können, da gehört natürlich viel Erfahrung dazu. Du hast nun sehr viel Erfahrung, wir haben aber viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt erst anfangen, sich mit der Cannabis-Therapie auseinanderzusetzen und mit dieser Rezeptur auseinanderzusetzen. Worauf sollte ich denn in der Apotheke achten, wenn ich so ein Zertifikat in der Hand habe? Also wahrscheinlich nicht einfach nur abheften und sagen, super, ist ein Zertifikat dabei. Ich sollte es wahrscheinlich genau lesen und beurteilen.
Also es gibt unterschiedliche Grenzwerte und PAEU-Monographien, die halt Aussagen darüber treffen können, wie die mikrobielle Grenzwertkonzentration ist und wie auch die Grenzwerte gehandelt werden. Wir haben zum einen natürlich die wichtigste Form der Aflatoxine erstmal, Aflatoxine, Oschratoxine, die natürlich erstmal das A und O sind. Hier können wir eigentlich als Apotheke wenig identifizieren, weil wir einen Grenzwert haben von dem Hauptaflatoxin B1 unter 2 Mikrogramm pro Kilogramm. Wir haben die gesamte Aflatoxinreihe mit B1, B2, G1, G2 unter 4 Mikrogramm pro Kilogramm und die Oschratoxine unter 20. Hier wird natürlich nur angegeben, ja, der Spec ist erfüllt. Es liegt unter 2, unter 4, unter 20. Da können wir natürlich wenig sagen. Wenn das nicht der Fall ist, darf die Blüte nicht in den Markt. Das ist natürlich erstmal so die Voraussetzung. Trotzdem sollte man das als Verständnis innerhalb der Apotheke mit betrachten. Die wichtigen Werte für die Identifizierung, die unterschiedliche Unterscheidung halt der einzelnen Blütensorten, ist dann die THMC- und TÜMC-Kontrolle. Die THMC-Kontrolle ist dann also die Gesamtzahl Eubacterien und die TÜMC-Kontrolle ist die Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen. Hier haben wir Grenzwerte, die unterschiedlich gefasst werden. Und da ist das gravierendste Problem unserer aktuellen Handhabung in Medizinalcannabis. Denn wir haben aktuell 3 Monographien, die möglich wären zur Handhabung und zur Einteilung von Cannabisblüten, ja, die nicht eigentlich für Cannabisblüten gemacht sind, aber die für Cannabisblüten angewendet werden. Und das ist die 514, die 518b und die 518c. Die 514 ist die Mustermonographie für Cannabisblüten natürlich, wenn wir haben manche Firmen, die geben tatsächlich ihre Blüten unter 514 frei. Das ist meistens aber nur über eine Bestrahlung möglich, also über eine Gamma- oder über eine I-Beam-Bestrahlung. Da haben wir Grenzwerte unter 200 kbes pro Gramm und 20 kbes pro Gramm bei THMC und TÜMC. Das ist natürlich Wahnsinn und es ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig für Cannabisblüten, weil wir natürlich bei Cannabisblüten kein Inhalationsprodukt haben, was direkt in die Lunge aufgenommen wird, sondern es wird in ein Aerosol überführt und die Cannabinoide werden übers Aerosol aufgenommen. Das heißt, wir haben hier natürlich einen Punkt, wo man sagen muss, die 514 ist meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu streng, ja. Aber wenn sie unter 514 freigegeben sind, ist das natürlich der maximale Qualitätsstempel, was mikrobielle Qualität angeht. Und dann kommen wir zu den beiden anderen Monographien, die etwas kritischer gesehen werden müssen. Das ist die 518b und 518c. Eigentlich für orale, also für pflanzliche Arzneimittel unter nicht steriler Verarbeitung und zu oralen Applikationen heißend, also für Extrakte geltend, aber diese wird trotzdem auch für pflanzliche Arzneimittel verwendet aktuell und deswegen auch für pflanzliche Drogen wie Cannabisblüten. Also es ist keine kleine, klare Differenzierung hier zwischen Cannabisblüten und Monographie, sondern die Cannabisblüten werden angewendet auf diese Monographien. Da hat sich so eingebürgert aktuell, dass wir unter 518b halt häufig Blüten freigeben, die bestrahlt sind, ja, weil sie unter den Grenzwerten von 50.000 und 500 kbes pro Gramm liegen. Und bei der 518c, das ist dann die Monographie, die halt sehr, sehr oft auch für GMP-Converting-Ware verwendet wird, für die Einteilung nämlich höhere Grenzwerte unter 500.000 und unter 50.000 kbes. Und das ist natürlich schon Grenzwerte, die höher sind und die natürlich auch ein höheres Risiko resultieren lassen für die unsachgemäße Lagerung in der Apotheke, für ein sekundäres Mikrobiom, was sich bilden kann. Und da muss die Apotheke einfach drauf achten, unter welcher Monographie haben wir die Cannabisblüten eingeteilt, 514, 518b, 518c und wie liegen die Grenzwerte innerhalb der Monographien. Wenn wir natürlich sehr, sehr niedrige Grenzwerte innerhalb einer 518b-Monographie haben, also das heißt unter 10 kbes pro Gramm, unter 5000 kbes pro Gramm bei THMC, da ist natürlich auch eine ganz gute mikrobielle Qualität da. Aber es ist viel Spielraum in diesen Monographien. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Blüte haben, die von vornherein schon bei der Hefe- und Schimmelbelastung bei ungefähr 20.000 kbes liegt pro Gramm, dann haben wir natürlich ein viel höheres Risiko, dass daraus bei unsachgemäßer Lagerung Sekundärmikrobiom entstehen kann. Und deswegen muss zum einen geschaut werden, unter welcher Monographie ist es eingeteilt und zum anderen, wie hoch sind die Grenzwerte innerhalb dieser Monographie. Wir reden ja immer wieder viel davon auch, warum machen das Unternehmen? Warum teilen die und 518c ein? Ja, der Punkt ist der. Aktuell ist es erlaubt für die Unternehmen, diese 518c zu nutzen. Das heißt, die Unternehmen schauen natürlich auch, wie können wir die Cannabisblüten große Batches schnellstmöglich in den Markt bringen. Die 518C ist gestattet. Deswegen ist es natürlich so, aus ethischen Gründen kann man sagen, wir sollten alle Blüten unter 514 oder 518B einteilen. Aber für mich das grundlegende Problem ist nicht unbedingt, warum werden diese Blüten aktuell unter 518C freigegeben, sondern die große Frage für mich ist, warum gibt es da keine klare Einteilung, keine klare Spezifikation? Denn wir werden niemals, Christiane, eine Lösung finden für dieses Problem, wenn wir keine klare Einteilung in der Monographie haben. Wenn wir nicht zum Beispiel eine Monographie haben, beispielsweise 518D oder so, ja, die dann speziell gilt für Cannabisblüten. Pflanzlichen und Cannabisblüten. Und dann haben wir die Grenzwerte. Nur dann können wir Transparenz schaffen. Ja, und das ist das A und O. Ich glaube einfach, darauf muss die Apotheke achten. Das ist wichtig, darauf zu achten, auch ein bisschen die Hintergründe zu sehen in diesen Spezifikationen. Und vielleicht noch der letzte Punkt, der Aussagen treffen kann, was auch wieder ein sehr großes Problem ist aus regulatorischer Sicht, die Fremdbestandteile. Denn bei den Fremdbestandteilen haben wir eine Drosselung auf 2%. Wir haben jetzt mittlerweile keine Microseeds, wir haben mittlerweile keine Blätter, aber wir haben in dieser Monographie, in dieser 282 auch eine Einteilung, die Aussagen geben kann auf Schimmel. Ja, warum ist das so? Denn diese Fremdbestandteile-Monographie wird unterteilt in sonstige Fremdstoffe, Fremdorgane, Fremdbestandteile. Unter sonstige Fremdstoffe zählen unter anderem Kunststoffpartikel, Krabbeltiere teilweise auch, Insektenrückstände, Vinyl, also Polymerrückstände, auch vielleicht Fremdbestandteile, also Fremdstoffe wie Glas zum Beispiel, solche Punkte. Und es steht in der Aussage der Monographie drin, diese Bestandteile sollten nicht vorhanden sein.
Ja.
Du siehst, die Aussage dieser Monographie ist eigentlich nichts sagen. Warum? Sie können drin sein. Ja, aber sie sollten drin sein. Also es ist ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben sehr, sehr oft bei der Kontrolle, mikroskopischen Kontrolle, kleine Fäden gefunden. Ja, das ist häufig nicht besonders schlimm, weil das meistens von diesen Netzen während der Kultivierung Screen-off Rückstände sind. Trotzdem sollten sie nicht drin sein. Ja, da muss einfach mehr Transparenz geschaffen werden. Wir müssen hier klare Aussagen machen. Diese Fremdbestandteile dürfen nicht vorhanden sein. Ja, sonstige Fremdstoffe, alle anderen Fremdbestandteile auf 2% gedrosselt, aber sonstige Fremdstoffe dürfen nicht sein. Und das sind so Punkte, wo man einfach sagen muss, hier, wir sehen also, auf was die Apotheke achten muss, aber vor allen Dingen auch der zweite Punkt, was müssen wir in Zukunft regulatorisch ändern? Ja, und da sind nicht die Unternehmen gefragt, da sind die vor allen Dingen sind die Behörden gefragt, die wiederum diese Monographien auch dann verändern und anpassen.
Absolut. Also da warten wir ja schon lange drauf, dass wir eine eigene Cannabis-Blütenmonographie bekommen, die das ganz klar festlegt, sodass dieser Wildwuchs aufhört, dass da jeder so ein bisschen macht, was er möchte. In der Spannbreite, in der es natürlich zugelassen ist, ne, ganz klar. Also was würdest du denn dann empfehlen? Welche Qualität könnte man dann überhaupt einem immunsupprimierten Patienten abgeben, zum Beispiel der in onkologischer Behandlung ist? Da würde ja dann nur die 514 in Frage kommen, also eine bestrahlte Blüte. Alles andere wäre für diesen Patienten zu gefährlich. Das ist richtig, ne?
Genau, also die 514 auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, die Differenzierung, aber das ist halt, wie gesagt, da muss man auch ein gewisses Gefühl haben für und auch Erfahrung haben. Es gibt natürlich 518B zugelassene Sorten, die eine super niedrige IBI haben. Das heißt, die teilweise schon in den Grenzwerten von 5184 drin sind, also unter 10 KBEs pro Gramm und der obere Grenzwert ist ein bisschen höher als die 200, deswegen fällt es unter 518B. Diese Blüten könnten auch angewendet werden, aber da gilt es halt, wie gesagt, strikt aufs Zertifikat zu schauen, wie hoch ist der Wert. Die sicherste Variante ist die 514 für immunsupprimierte Patienten, dass keine Aspergillosen entstehen und keine halt Sporenverteilung im Körper zu einer Multisystemerkrankung führen kann. Und Organversagen im schlimmsten Fall haben wir in anderen Ländern sehr häufig, ja, also in Deutschland wenig zum Glück, aber in anderen Ländern, USA, Kanada, wo weniger Kontrolle auf MIBI gelegt wird, haben wir sehr häufig solche Probleme. Deswegen ist nicht in den Hintergrund zu stellen, diese Thematik. Und da muss man einfach sagen, sicherster Weg ist 514. Und für andere Apotheken 518b, wenn halt die genaue Kontrolle der Grenzkonzentration notwendig ist. Und es ist halt das Schöne auch, es muss nicht immer, früher hat man ja gesagt, es muss immer bestrahlt sein. Ja, also bestrahlt, immunsupprimiert heißt bestrahlt. Natürlich haben wir da höhere Sicherheit, aber es gibt auch sehr, sehr niedrige Grenzwerte unter 518b, die auch für immunsupprimierte Patienten in Frage kommen, die aber nicht bestrahlt sind, die einfach nur im Kultivierungsprozess so niedrig halten. Könnte man auch anwenden, ja.
Das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Ist die Bestrahlung nicht auch eine Art Maskierung? Weil ich kenne die Werte ja nicht vor der Bestrahlung. Nach der Bestrahlung sind die Werte natürlich super, das ist klar. Ja. Aber ich weiß nicht, wie war es denn jetzt eigentlich vor der Bestrahlung? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also unabhängig davon, ob jetzt alternative Sterilisationsverfahren nicht validiert sind und nicht unter EU-GMP-Bedingungen angewendet werden können, haben wir zwei Verfahren, die unter EU-GMP fallen, also unter die AMRAT. Mhm. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche wie die anderen Verfahren auch. Wir haben eine Maskierung, eine Sterilisation. Mhm. Es gibt ja gewisse Studien, die zeigen, okay, auch durch Bestrahlung haben wir wenig Terpenverlust, wenig Cannabinoidveränderung. Trotzdem muss man natürlich sagen, auch bestrahlte Blüten haben immer in gewissen Formen aus meiner praktischen Erfahrung Terpenverluste, Monoterpene verdampfen bereits bei 17 Grad. Das heißt, es ist unter Raumtemperatur. Das heißt, da haben wir natürlich auch eine Belastung für die Blüte. Das heißt, es ist auch im Prinzip eine Maskierung, aber halt eine validierte Maskierung, würde ich sie nennen. Und das ist halt so ein Punkt. Ich bin, wie gesagt, ein absoluter Verfechter von Standardisiertheit und Reproduzierbarkeit in den Cannabinoidwerten und auch gleichzeitig über sehr, sehr gute Einstellung der Prozessparameter eine sehr effektive Kontrolle der Grenzwerte auch zu schaffen während der Kultivierung. Und das ist das Grundo meiner Meinung nach auch für die
Zeit. Also da gebe ich dir absolut recht, ne? Also es fängt beim Anbau an, wenn der wirklich gut und sauber verläuft mit den entsprechenden Standards, dann bekommen wir auch gute Qualitäten, ne? Und dann noch die Weiterverarbeitung möglichst gleich angeschlossen nach der Ernte, also dass nicht Rohware dann noch irgendwo transportiert wird, die nur leicht vorgetrocknet ist, weil auch das befördert das Keimwachstum. Na, auch das sollte so nicht erfolgen, ne? Sondern die Weiterverarbeitung sollte möglichst in dem gleichen Land erfolgen wie der Anbau. Das wäre extrem wünschenswert.
Was vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt ist, ich erfahre ja auch immer wieder, im Cannabis erfährt man immer wieder Neues auch, ja, und man lernt immer wieder dazu. Und ich bin ja da sehr auch aktiv, was auch so neue Erkenntnisse angeht. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch interessant auch Informationen auch mehr aus dem Ausland auch viel geholt, was die Abhängigkeit der mikrobiellen Grenzwerte von der Auswahl der Genetik auch betrifft. Und das ist super spannend, weil das kannte ich bisher nicht, dass es wirklich gewisse Genetiken gibt, die eine schwierigere Kultivierung, was mikrobielle Grenzkontrolle angeht. Zum Beispiel, es gibt einen Strain Cushman's, heißt der. Der ist super, super schwierig anzubauen, was mikrobielle Kontrolle angeht. Das liegt daran, und das ist super spannend, an der Verteilung der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Mhm. Es gibt sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, sind ja dafür zuständig, Fressfeinde abzuwehren und gleichzeitig auch die Blüten zu schützen, ja, in gewissen Formen. Teilweise haben Terpene vor allen Dingen auch antimykotische Eigenschaften. Ja. Und es gibt Genetiken, die gerade in der Terpenverteilung gewisse Stoffe weniger ausbilden als andere, die eine antimykotische Eigenschaft haben. Und die Sorten, die weniger Terpene haben, die antimykotisch wirken, haben dafür während der Kultivierung ein höheres Problem für mikrobielle Grenzwerte. Und das ist halt super, super spannend, denn wir können damit auch den Rückschluss darauf ziehen, dass die Auswahl der Sorte anhand des Chemoprofils, also anhand der Cannabinoide und der Terpene, Aussagen dazu treffen kann, wie hoch die Gefahr ist, dass nur durch eine Kultivierung höhere Grenzwerte oder niedrigere Grenzwerte geschaffen werden. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja, es sind auch Erkenntnisse gewesen für mich. Aber das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
Absolut, da gebe ich dir absolut recht. Aber wenn man das jetzt alles so hört, sollte denn die Zukunft überhaupt die Blüte sein oder sollen wir eher weg von den Blüten? Sollten wir nicht eher zu inhalierbaren Extrakten, weil das kontrollierbarer ist, besser dosierbarer ist, über kurz oder lang, also sollten wir da nicht uns weiterentwickeln von der Blüte weg? Wie siehst du das?
Absolut. Ich glaube, die Blüte wird immer in gewissen Formen für gewisse Patientengruppen vielleicht eine Rolle spielen, aber für den rein medizinischen Aspekt sehe ich absolut großes Potenzial in inhalativen Extrakten. Also ich befasse mich ja mit dem Thema schon seit 1,5 Jahren intensiv, habe so begonnen auch mit Research vor 2 Jahren in dem Thema inhalative Extrakte, wo das in Deutschland noch gar nicht relevant war. Aber natürlich in anderen Ländern, Kanada als Vorreiter hier natürlich und in den USA auch, wo natürlich diese Extraktformen schon etabliert sind. Und ich muss einfach sagen, was Stabilität, Reproduzierbarkeit angeht, Standardisierung, Dosissteuerung, Steuerbarkeit der Dosis, mikrobielle Qualität. Wir haben in einem Extrakt mit einer Stabilität von 1 Jahr viel geringeres Risiko, dass da sich ein mikrobielles Problem entsteht. Da haben wir eher das Problem oxidative Umlagerung der Cannabinoide bei unsachgemäßer Lagerung, aber viel, viel weniger natürlich, was Grenzwertkontrolle im MIBI-Bereich angeht. Es gibt tatsächlich fast nur positive Merkmale eines inhalativen Extraktes, ja, und Vorteile. Und wir müssen einfach ganz, ganz wichtig in der Zukunft dahin kommen, dass wir auch bei den Behörden die Akzeptanz haben. Auch hier haben wir wieder ein regulatorisches Problem. Wir haben in der Monographie, in der typischen DRB-Monographie, einen Grenzwert von 25% auf die Extrakte. Nun haben, wissen wir alle inhalativen Extrakte, dadurch, dass sie natürlich diesem Extraktionsprozess unterliegen sind, Grenzwerte, die bei ungefähr 70 bis 75, 80, 85% liegen. Durch die Mikrodosis, die wir aber von diesen Extrakten wählen, ist erstmal diese Konzentration nur auf dem Papier viel erscheint, ja. Und das müssen auch die regulatorischen Behörden verstehen. Hey, wir wollen hier eine neue Darreichungsform bringen, die steuerbarer ist, rationaler in der Pharmakotherapie ist und einfach zukunftsmäßig als inhalative Applikationsform angewendet werden kann. Und da sehe ich einfach einen riesen Mehrwert und ich werde mich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv noch die nächsten Jahre auch befassen, weil ich möchte, dass dieses Feld in der Apotheke etabliert wird und als weiterer Baustein einer zukünftigen inhalativen Therapieform vorhanden ist. Genauso wie wir es mit den granulierten Produkten im oralen Bereich gemacht haben, wo wir uns immer wieder weiterentwickeln, was Bioverfügbarkeit angeht, wollen wir das auch im inhalativen Bereich schaffen.
Absolut. Also das verstehen wir ja auch alle unter Medizin, ne? Dass genau. Wir standardisierte Produkte haben, die in der Dosis da einfach besser steuerbar sind und wo vielleicht auch der Patient leichter mit umgehen kann. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Die Handhabung ist ja viel einfacher. Alex, das war mega spannend mal wieder. Also ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was sehr, sehr wichtig ist. Besonders nochmal der Hinweis, Zertifikate richtig zu deuten und wie betrachte ich die Blüte, wie mache ich die Eingangsprüfung, wie kann ich da im Sinne von Patientinnen und Patienten, also zum Schutz dieser eben sorgsam damit umgehen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Du weißt einfach unglaublich viel und ich freue mich immer wieder, wenn du dein Wissen mit uns teilst. Danke, Alex.
Danke dir, Christian. Ich habe mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Talk.
Bis zum nächsten Talk. Tschüss, Alex.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Alex und ich sprechen hier über die mikrobiologische Qualität von medizinischen Cannabisblüten. Ich möchte hier nur ein paar fachliche Dinge erklären. Aflatoxine und Ochratoxine sind sogenannte Mykotoxine, also Pilzgifte. Der Schimmelpilzbefall wird durch feuchte oder unsachgemäße Lagerbedingungen, hohe Luftfeuchtigkeit während des Anbaus, unzureichende Trocknung nach der Ernte oder mangelnde Hygiene in den Produktionsanlagen begünstigt. Aflatoxin und Ochratoxin A gelten als potenziell krebserregend und werden als humane Karzinogene eingestuft. Deshalb ist ein Höchstgehalt der Toxine festgelegt worden, der nicht überschritten werden darf. Mit den Blüten erhalten wir in den Apotheken sogenannte Zertifikate, die die Qualität der Blüte als zulässigen Arzneimittelausgangsstoff bestätigt. In den Zertifikaten wird unter anderem geprüft auf Fremdstoffe, Pestizidrückstände, Schwermetalle, Trocknungsverlust, Bakterien und die Mykotoxine. Zusätzlich werden die kolonienbildenden Einheiten für aerobe Bakterien, Hefen und Schimmelpilze genannt. Abgekürzt wird das als KBEs. Hierfür wird ein Auszug auf einem Nährboden aufgebracht und dann die Kolonien gezählt, die auf dem Nährboden wachsen. Das gibt Auskunft über die Stärke der mikrobiologischen Belastung der Blüte. All diese Faktoren sind wichtig für uns in der Apotheke, um beurteilen zu können, ob man die Blüte zum Beispiel einem immunsupprimierten Patienten abgeben kann. Dekontaminationsverfahren sind Verfahren, die angewendet werden, um die mikrobielle Qualität zu verbessern. Also eine Art Desinfektion. Leider maskieren einige Verfahren, die offiziell nicht zugelassen sind, nur die Kontamination und verbessern sie nicht. Es können bei der Anwendung dieser Verfahren auch Stoffe entstehen, die dann ihrerseits gesundheitsschädigend wirken können. Alex spricht auch über die 518b und c sowie 514. Das sind mikrobiologische Qualitätsvorgaben, die unter diesen Ziffern im europäischen Arzneibuch hinterlegt sind. In den Monographien eines Arzneibuches werden Aussehen und Qualität von Cannabisblüten beschrieben. Fazit aus diesem Gespräch ist: Cannabisblüten können nicht die Zukunft von inhalierbaren Cannabinoiden in der Medizin sein. Die Zukunft sollten inhalierbare Extrakte sein, die besser steuerbar sind, da sie genauer dosiert werden können und eine wesentlich bessere mikrobiologische Qualität aufweisen. Das Gespräch ist wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, NR Vision und natürlich auf der Website des VCA zu hören. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage